mein Gott. Die Radio 1 Götterdämmerung.
Das Göttliche, es zeigt sich, so sagen ja viele Menschen, hin und wieder auch in der Musik, da leuchtet es auf und ganz besonders in der klassischen Musik. Und darum wollen wir jetzt darüber mit jemandem sprechen, der sich täglich mit klassischer Musik beschäftigt, ein sehr viel beschäftigter Dirigent und auch Musikwissenschaftler, Dr. Knut Andreas. Ich grüße meinen Namensvetter. Hallo Knut.
Hallo Knut.
Du bist der Chefdirigent in Brasilien, da bist du auch sehr oft im Jahr beim wunderbaren Sinfonieorchester Piracicaba, aber auch hier in Potsdam kennt man dich natürlich bestens als Chef vom Collegium Musicum, also ein Mann, der mit Musik ständig beschäftigt ist und der natürlich auch die verschiedenen Spielarten kennt und liebt, auch von der theoretischen Seite her. Und deshalb gleich ganz offen die Frage, meinst du wirklich, dass es Musik gibt, in der das Göttliche durchklingt, in der es aufscheint?
Ja, bin ich fest von überzeugt, denn wir kennen Momente nicht nur des Gänsehautkriegens, wir kennen auch Momente, die uns Tränen in die Augen treiben, wenn wir Musik hören, sei es als Zuhörer, aber auch selbst musizierend. Auch beim Dirigieren kommt das mal vor, dass es ganz bestimmte Momente gibt, die so nahe gehen, einen so berühren, dass man das Gefühl hat, dem Göttlichen näher zu sein.
Ich könnte mir mal ein Beispiel raussuchen, wo du auch beim Dirigieren diesen Augenblick hast. Ich vermute mal, es muss jetzt gar nicht unbedingt wirklich religiöse Musik sein, da kommen wir noch drauf. Es kann ja auch weltliche Musik sein, wo das Göttliche plötzlich aufscheint.
Ja, das kann zum Beispiel in Tschaikowskis Sinfonie Nummer 5 hervorragend funktionieren, nämlich im zweiten Satz, der so ruhig beginnt, auf einem wunderschönen Streicherfundament setzt dann aufstehend, erblühend das Solohorn mit einer recht simplen, schlichten Melodie ein, die einem so nahe geht, dass hier schon die erste Träne rollen kann.
Knut, und da wir ja wussten, dass das zu deinen Lieblingsstücken gehört und den Lieblingsstellen, haben wir das auch mal vorbereitet. Also wir haben jetzt, wie sagt man so schön, ein Klangbeispiel, um diesen Gänsehautmoment nachvollziehen zu können. Das ist wirklich ein sehr schönes, ist auch sehr bekanntes Motiv. Ich denke, viele Leute haben das im Ohr, haben es vielleicht nicht verbunden mit religiösen Momenten. Knut, was meinst du, ist das in dem Augenblick auch wirklich für den Komponisten so angedacht? Hatte er in diesem Augenblick eine Inspiration, eine vielleicht religiöse Inspiration?
Ja, ich glaube schon. Es gibt einige Texte, einige musikwissenschaftliche Bemerkungen und aus denen geht hervor, dass Tschaikowski diesen Moment oder dieses Thema selbst als Lichtstrahl bezeichnet hat. Und in dem Moment des Komponierens dieses Werks, also ungefähr im Zeitraum 1888, auch sich selber gefragt hat, ob er sich dem Glauben in die Arme werfen kann. Insofern haben wir hier auch eine inhaltliche Nähe zum Göttlichen.
Was für Beispiele hast du noch drauf? Also wo meinst du, wo gibt es dieses Gefühl, dass hier der Komponist erfüllt ist, eben auch vielleicht sogar von einer Art Botschaft, dass es was Missionarisches haben könnte?
Wir können einmal zu Alfred Schnittke schauen, einem hochinteressanten, von mir sehr geschätzten Komponisten, russisch-jüdisch-deutschen Komponisten, der in Hamburg verstorben ist. Er hat 1976 ein Klavierquintett geschrieben, das später auch noch einmal umgearbeitet wurde in eine Orchesterversion mit dem Titel In Memoriam. Und hier haben wir am Ende dieses Werks einen hochinteressanten Moment. Es ist eine recht düstere Musik, die erklingt, recht schmerzvoll. Er nutzt hier auch Klänge, die wir vielleicht als atonal oder disharmonisch bezeichnen würden. Und dann klärt die Musik auf und es kommt eine ganz schlichte Klavierweise, ein Motiv, eine Melodie, die sich dann zigmal wiederholt, zum Vorschein, die ganz simpel erscheint. Und zu der hat Schnittke dann selbst einmal gesagt, er hat dieses Werk beenden können, nur durch, in Anführungszeichen, Hilfe von oben.
Dann hören wir auch mal hier hinein, wie es klingt, wenn von oben die Hilfe in die Musik hineinströmt. Alfred Schnittke, ein Stück aus seinem Klavierquintett, übrigens auch ein ganz bedeutender Filmkomponist gewesen. 70 Filmmusiken hat er, glaube ich, etwa geschrieben, auch zu Meisterwerken des sowjetischen Kinos. Also ein bedeutender Mann. Jetzt fragt man sich natürlich, das Religiöse als Botschaft ist ja für uns ganz besonders immer mit einem Wort verbunden, nicht das Wort, das da spricht. Am Anfang war das Wort. Meinst du, dass die Musik vielleicht besonders gut geeignet ist, weil sie das Wort nicht wirklich braucht? Also, dass sie solche Gefühle vermitteln kann durch die gewisse Abstraktion, die ja mit der Musik verbunden ist?
Ja, das Wort ist in der Tat nicht nötig, denn wie wir es hier gerade gehört haben, dieser simple, tiefe Ton, der im Klavier kommt, der hat so eine Aussagekraft. Und dann kommt man wie, als ob man von der Tiefe, weiß ich, man kann das jetzt interpretieren, vom Erdball in den Himmel geht, in diese Höhe des Klaviers, an einer Simplizität, die zumindest bei mir sehr, sehr nahe geht. Und das Ganze ohne Worte, es funktioniert ohne Worte. Mhm. Und ich glaube schon, dass solche Beispiele, Tschaikowski, unser erstes Beispiel, ja ein ganz bekanntes Stück, dass das eine recht universelle Beobachtung ist. Das geht, glaube ich, vielen Menschen so. Wir brauchen dann nicht das Wort. Und viele Menschen werden eine gleiche Empfindung haben bei dieser Musik.
Werden die sicherlich unterschiedlich interpretieren, entsprechend ihrer eigenen Einstellung, ihrer Herkunft. Mhm. Aber dass da etwas Besonderes passiert, das ist schon bei diesen wenigen Klangbeispielen klar geworden. Wir reden auch gleich weiter über das Religiöse in der Musik. Ich muss sagen, für mich persönlich ist es vor allem ja die Gospelmusik. Also ich weiß, so in den 90ern, als ich erstmal in die USA fahren durfte, da war ich dann in Washington und habe dann da so einen Gospel-Gottesdienst mitgemacht. Das darf man auch, also da kann man einfach hingehen. Und das hat mich umgeworfen. Also seither ist das wirklich für mich religiöse Musik schlechthin. Wir hören mal, und zwar aus dem Album, das ist nicht ganz so berühmt von Aretha Franklin, wie Amazing Grace. Sie hat 1987 nochmal ein Album gemacht mit Gospelmusik, One Lord, One Faith, One Baptism. Und da singt sie zusammen mit einer anderen Königin der Soul und der Gospelmusik, nämlich mit Mavis Staples. Ein Lied, das jeder kennt, aber ich sag gleich mal, so wie mit diesen beiden Queens hat man es sonst nie gehört. Oh Happy Day. Das Göttliche der Musik, ich rede mit Knut Andreas, mit dem Musikwissenschaftler und Dirigenten, der uns ja schon einige schöne Gänsehautmomente hier beschert hat, aber wir haben überhaupt noch nicht erwähnt, das wirklich religiöse Werk, das gibt's natürlich auch, also wo dann die Religion die Grundlage ist für die Musik, und da fällt wahrscheinlich den meisten Menschen auf der Welt zunächst erstmal Bach ein. Und er hat das ja mal formuliert, er hat ja selten so persönliche Dinge preisgegeben, aber es gibt so eine Notiz von ihm, da geht's einem wirklich ganz wie so ein Schauer durch den Körper, da schreibt er nämlich so sinngemäß, dass das Göttliche ist eben in einer gut bestellten Kirchenmusik vorhanden, also Gott persönlich sozusagen ist präsent in dieser Musik. Würdest du ihm dazu stimmen, gerade was seine eigenen Kompositionen betrifft?
Ja, Bach kann man ja nicht widersprechen, da muss man zustimmen. Und dem ist auch so, denken wir an die Matthäus-Passion als ein Beispiel, an die H-Moll-Messe, das sind unwahrscheinliche Werke. Das im religiösen Rahmen betrachtet dann umso mehr.
Übrigens auch für die Kantaten, nicht? Wenn man sich mal ansieht, Woche für Woche hat er da also Jahr für Jahr diese Meisterwerke geschaffen, die ja für jeden Sonntag auch einen Sinn ergeben. Wenn man sich damit theologisch beschäftigt, merkt man, das ist ja immer eine Wortauslegung wiederum von ihm. Das hat er geschaffen. Aber was meinst du, woran liegt es, dass auch Heiden zum Beispiel, wenn sie die Matthäus-Passion hören, ergriffen sind und so ein Gefühl haben von Vergegenwärtigung, dass das, was da erzählt wird, wirklich in diesem Augenblick tatsächlich geschieht?
Ich glaube hier auch wieder, dass die Aussagekraft nicht nur des Wortes, sondern auch wiederum der Musik eine besondere Rolle spielt. Letzten Endes ist ja die Musik auch immer ein Verstärker des Wortes. Das wirkt ja auch, wenn du der deutschen Sprache nicht mächtig bist. Das funktioniert ja trotzdem. Und da siehst du, dass die Musik das Wort übersetzt, das Wort verstärkt und eben erklingen lässt.
So, jetzt haben wir über alte Musik gesprochen, eben über Bach, sogenannte alte Musik. Gibt es denn solche Momente für dich auch in der moderneren Musik? Bisschen was hast du ja schon angedeutet mit Schnittke vorhin.
Ja, wir nehmen mal ein ganz konträres Beispiel. Das ist wirklich komplett was anderes und vielleicht auch eine Nummer zu kitschig, aber es muss jetzt mal sein. Wir gehen mal zu Andrew Lloyd Webber, den wir ja eigentlich vorrangig als Musical-Komponisten kennen. Er hat ein Musical nach dem anderen geschrieben. Riesenerfolg. Und das weiß man bei ihm eigentlich nicht. Er hat fast gar nichts im Anführungszeichen herkömmlichen klassischen Sinne geschrieben, aber eben dann doch ein Requiem komponiert, also eine Totenmesse, und zwar in Gedenken an seinen verstorbenen Vater. Naja, und wie sollte es bei Andrew Lloyd Webber anders sein? Es gibt eine Nummer daraus, einen Satz daraus, der dann auch noch in die Hitlisten kommt. Also das muss man sich auch vorstellen, so ein Requiem-Satz, der in die Charts Einzug hält. Und das ist das Pier Jesu, guter Jesu. Das hat er geschrieben für seine damalige Frau, Sarah Brightman, fantastische Sopranistin. Und er setzt hier noch eins drauf. Er kombiniert Sopran mit einem Knabensopran. Die beiden singen also in höchsten Höhen gemeinsam Pier Jesu im Requiem von Andrew Lloyd Webber.
Und auch davon haben wir einen Ausschnitt. Sind wir aber auch durchaus in einem Grenzbereich, gerade bei ihm, also bei Webber, nämlich bei der Popmusik irgendwie auch. Da sind wir schon drüben in diesem anderen Bereich, wo es natürlich auch jede Menge von Möglichkeiten gibt, religiöse Gefühle zu beschreiben, vielleicht auch dann durchaus hin und wieder mal die Grenze zum Kitsch zu überschreiten.
Ja, wobei ich lange überlegt habe, welche Beispiele mir denn so in der Popmusik einfallen würden. Und man hat eine Problematik. Wir sind ja bei Pop, Rock, bei so Titeln, die man jetzt im Radioprogramm hört. Man ist zeitlich beschränkt. Man hat immer so eine Dauer von 3-4 Minuten. Und wir haben jetzt ja auch sehr kurze Ausschnitte gehört. Aber diesen Ausschnitten geht viel Musik voran und der folgt auch noch sehr viel Musik. Man hat also eine viel größere Vorbereitung des besonderen Moments. Und da scheitert, ist jetzt gar nicht negativ gemeint, aber daran scheitert vielleicht auch die Popmusik, weil sie eben immer sich begrenzt auf so einen kurzen Zeitraum.
Es gibt schöne Beispiele, wo es gar nicht so offensichtlich ist, aber durchaus theologische Untersuchungen, zum Beispiel über Bruce Springsteen. Also wenn seine Lieder erzählen von der Sinnsuche, vom Weg durchs Leben, auch von Tod, von Abschied, dann hat das manchmal auch eine religiöse Dimension, die sich gar nicht so aufdrängt. Bei anderen Künstlern ist es vielleicht viel offensichtlicher, noch dazu, wenn sie eben wie viele schwarze Musiker, Musikerinnen aus der Gospelmusik kommen.
Ja, und da funktioniert es in beeindruckender Weise. Und du hast schwarze Künstler gerade genannt. Ich würde weitergehen zu Sammy Davis Jr., der mich begeistert mit seinem Mr. Bojangles Song, der mir nahe geht. Und hier kommt dann an die große Textebene dazu und die historische Ebene. Und wenn man um das Drumherum her weiß, etwas mehr weiß über Bojangles, über die Figur, sich den Text anschaut, die Musik als solche ist dann ja einfach, es ist recht schlicht, schön und da hat man jetzt nicht solche Momente, wie wir sie gerade im klassischen Bereich ausmachen konnten, aber hier kommen andere Ebenen hinzu und die alle zusammen summiert erzeugen ganz ähnliche Gefühle.
Und wo ist da der religiöse Ansatz in diesem Lied, in dem sehr bekannten Lied?
Bei Bojangles, tja, es ist eher die Imagination bei mir im Kopf, wenn man sich das Leben von Bojangles, diesem fantastischen Stepptänzer, vorstellt und auch die schwierigen Momente, die leidvollen Momente, die er durchlebt hat und dann so eine Reminiszenz in Form dieses Liedes hat, dann wird das für mich zu einem göttlichen Moment.
Wie interessant, also wenn man so will, Passion und Erlösung in 3 Minuten, die werden wir auch gleich hören. Tolles Lied von ihm, also deshalb an dieser Stelle jetzt erstmal ganz herzlichen Dank, dir noch einen schönen Feiertag, gute Reise nach Brasilien, da geht es dann nämlich gleich wieder hin, da wirst du arbeiten, kommst aber wieder zurück und bist dann auch wieder in Potsdam musikalisch zu erleben. Ich danke dir sehr, sehr herzlich, war hochinteressant, diese kleine Lehrstunde, die wir hier so hatten jetzt und mit Klangbeispielen über das Göttliche in der Musik, Knut Andreas. Danke und gute Reise.
Dankeschön.